geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Thema ist heute das zweite Ziel der Agenda 2030, welches kurz damit umschrieben ist, Ernährung sichern. Ausformuliert bedeutet es, den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft zu fördern.
Im Studio sind heute Hermine und Uwe. Herzlich willkommen.
Über die weltweite Situation sprechen wir mit Maria Smentek, Sprecherin des UN World Food Programme. Guten Tag, Frau Smentek.
Hallo.
Meine erste Frage wird sicher immer wieder gestellt. Wie viele Menschen leiden weltweit an Hunger oder Mangelernährung?
Also derzeit sind es 795 Millionen Menschen auf der Welt, die Hunger leiden. Und in Bezug auf Mangelernährung ergeben Schätzungen eine Zahl von rund 2 Milliarden Menschen auf der Welt, die an Mangelernährung leiden.
Das ist ja eine ganze Menge. Wie ist es definiert, an Hunger oder Mangelernährung leiden?
Also Hunger leiden bedeutet also einen längerfristigen Zustand. Das heißt, dass jeder neunte Mensch, also diese 795 Millionen Menschen auf der Welt, nicht genug zu essen haben, um eben ein gesundes und aktives Leben zu führen. Sprich, wichtig sind dabei die Komponenten Verfügbarkeit von Nahrung und aber auch Zugang zu Nahrung. In anderen Worten bedeutet das also, dass diese Menschen, wo sie leben, nicht genug zu essen bekommen, oder um ihren Kalorienbedarf zu decken, oder ihnen fehlen halt die Mittel, um dieses Essen zu kaufen. Bei Mangelernährung sprechen wir davon, dass die Menschen im Prinzip genug zu essen haben, um satt zu werden, aber ihnen fehlen wichtige Nährstoffe für die gesunde Entwicklung. Das führt dazu, dass dann Kinder zu klein für ihr Alter sind, sie nicht ihr volles geistiges Potenzial erreichen, dass Mütter nicht stillen können und eben die Menschen, die an Mangelernährung leiden, grundsätzlich auch viel, viel anfälliger sind für selbst harmlose Krankheiten.
Ja, vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen. Ein Unterziel der Nachhaltigkeitsziele zum Ziel 2 Hunger fordert, dass die Einkommen von kleinen Nahrungsmittelproduzenten bis 2030 zu verdoppeln sind und ihnen ein sicherer und gleichberechtigter Zugang zu Grund und Boden, Wissen und anderen Ressourcen ermöglicht wird. Welche Idee steckt hinter diesem Ziel? Was meinen Sie?
Also da muss man grundsätzlich wissen, dass 3 von 4 Hungernden auf dem Land leben. Sprich, sie sind eben Kleinbauern, bestellen Felder, halten Vieh. Und sie sollten ja grundsätzlich in der Lage sein, ihre Familien und Gemeinden zu ernähren. Aber ganz, ganz oft fehlt diesen Menschen eben die Ausrüstung, das Saatgut, die Werkzeuge, aber eben auch Lagermöglichkeiten oder eben Straßen und Brücken zu den nächstgrößeren Märkten. Und um da zum Beispiel ein Beispiel zu nehmen, ist es so, dass 10-30% der Ernten von Bauern in Afrika verloren gehen nach der Ernte selber. Das heißt, man sollte zum Beispiel eben da ansetzen, dass sie Unterstützung bekommen, darin ihr Getreide richtig zu lagern, eben durch beispielsweise modulare Lagerhäuser oder eben, dass die Gemeinden selber Silos aufbauen. Es gibt noch mehr Beispiele, zum Beispiel, dass die Menschen besser an Märkte angebunden werden müssen, um ihre Ernten überhaupt zu verkaufen. Das kann über Straßenbau funktionieren, über Brückenbau, den wir zum Beispiel auf dem Welternährungsprogramm unterstützen. Und Stichwort Gleichberechtigung, ganz wichtig ist natürlich auch, dass Frauen in den Gemeinden gestärkt werden. Frauen spielen eine ganz große Rolle in der Landwirtschaft. Es sind oftmals Frauen, die die Ernten einbringen und da ist es wichtig, natürlich einerseits in Bildung zu investieren. Das heißt, dass auch die Mädchen in die Schule gehen können, dass sie sich landwirtschaftliches Wissen aneignen können und dass auch Frauen in den Gemeinden gestärkt werden, indem man zum Beispiel Kooperativen fördert über lokalen Ankauf. Das machen wir auch vom Welternährungsprogramm ganz stark, dass wir von Kleinbauern eben Ernten kaufen und die dann aber wiederum in unseren Nothilfeprogrammen einsetzen.
My hometown, 10 years after. hometown, my hometown.
Ja, ich hätte da noch eine Frage. Können Sie uns vielleicht sagen, wo denn Mangelernährung und Hunger am häufigsten auftreten, in welchen Ländern oder Kontinenten?
In absoluten Zahlen, also von der Gesamtzahl der Menschen, die Hunger leiden, ist es die Asia- und Pazifikregion, die am stärksten von Hunger betroffen ist. Und wenn man aber die Rate der Hungernden an der Gesamtbevölkerung betrachtet, dann ist Subsahara-Afrika am stärksten betroffen.
Was ist dabei die Aufgabe des UN World Food Program, beziehungsweise also wie ist die Arbeit und was tut quasi das Programm gegen den Hunger?
Wir sind ja eine UN-Organisation und haben da ein doppeltes Mandat. Also vor dem großen Mandat, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, ist es ein doppeltes Mandat. Zum einen Nothilfe in Krisensituationen zu leisten, sprich wenn es zu einer Naturkatastrophe kommt, wie eben beispielsweise in Haiti oder in Nepal, aber auch in Konflikten, Krisenkonflikten wie in Syrien, im Südsudan, im Irak, eben schnell Nahrungsmittel zu den Menschen in Not zu bringen. Das ist sozusagen der Teil der humanitären Hilfe, die wir leisten. Der andere Teil, und der geht in die Richtung eben, um dieses Ziel, dieses zweite Entwicklungsziel auch nachhaltig zu erreichen, Zero Hunger, eine Welt ohne Hunger, da unterstützen wir die Menschen mit Entwicklungsprogrammen, eben beispielsweise, wie ich es gesagt habe, über Schulspeisungsprogramme, Schulmahlzeitenprogramme für Kinder, damit sie in die Schule gehen können und sich nicht ihren Lebensunterhalt verdienen müssen. Wir unterstützen speziell auch Frauen, damit sie eine Ausbildung bekommen, damit sie ein Handwerk lernen können. Wir unterstützen Kleinbauern, um sie besser an Märkte anzubinden, um ihre Ernten zu verbessern, und bereiten Gemeinden auf Klimakatastrophen vor, damit sie resilienter werden, damit sie auch im Fall einer Katastrophe nicht hungern müssen.
Und wie wird das Ganze finanziert?
Wir sind eine rein spendenfinanzierte Organisation, sprich durch die Unterstützung von Geberstaaten, aber auch Unternehmen und Privatspendern.
Das heißt also, Hörerinnen oder Hörer, die das jetzt mitbekommen und denken, oh, da würde ich eigentlich auch gerne was dafür tun, könnten dann auch direkt an Sie etwas spenden?
Ja, da freuen wir uns natürlich sehr. Das geht relativ einfach, entweder über unsere Webseite, wfp.org/de, oder aber, denn wir versuchen auch immer mit der Zeit zu gehen und innovativ zu helfen, mit einer App, die heißt Share the Meal, die man sich auch ganz einfach aufs Handy laden kann.
Vielen Dank an Maria Smentek, die Pressesprecherin des World Food Program der Vereinten Nationen. Und vielleicht haben wir jetzt ja schon die eine oder den anderen dazu animiert, da auch ganz konkret mit ein bisschen Geld zu helfen. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Im Studio begrüßen wir Dr. Frank Augsten, den Referatsleiter für Grundsatzfragen und strategische Planung im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, sowie am Telefon Reiko Wöllert, den Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft Mitteldeutschland.
Hallo.
Herzlich willkommen. Kern des Zieles ist es ja, den weltweiten Hunger bis 2030 zu beenden. Aber damit dürfte es in Thüringen ja eigentlich keine Probleme geben. Oder gibt es eurer Meinung nach Hungernde in Thüringen?
Ja, da fange ich mal an, weil ich ja gerade aus dem Agrarministerium komme. Also ich glaube, in Thüringen muss niemand verhungern. Das ist erstmal die gute Botschaft. Wenn dann Eltern ihre Kinder vernachlässigen oder jemand wirklich am Monatsende das Geld nicht mehr hat, um einzukaufen, dann gibt es sicher Probleme. Aber wir reden hier über einen ganz anderen Hunger bei der Thematik Agenda 2030. Und das ist in Thüringen kein Problem. Es muss kein Problem sein und ist sicher auch keins.
Das stimmt. Das Problem ist eher so, dass wir mit unserer Thüringer Landwirtschaft natürlich auch dafür sorgen, dass Hunger in der dritten Welt leider eben nicht nur bekämpft, sondern auch erzeugt wird. In dem Moment, wo halt Agrarexporte stattfinden, Milchpulver nach Burkina Faso exportiert wird, jetzt ganz aktuell über das Deutsche Milchkontor, und dort bäuerliche Existenzen zerstört werden, weil europäische Agrarprodukte, Milchpulver oder auch andere Sachen dort billiger zu haben sind als die einheimisch produzierten. Und damit die Existenzen kaputt gehen, die Familien nicht mehr sich davon ernähren können, in die Städte abwandern, dort sich nicht eine Existenz aufbauen können und schlussendlich dann Flüchtlingsströme produzieren.
Das Thema scheint ja auch eine globale Dimension zu haben, aber speziell geschaut auf Thüringen, wie sieht es mit der Ernährung aus? Ist hier alles in Ordnung oder gibt es auch hier Möglichkeiten, die Ernährungssituation zu verbessern?
Wir haben in Thüringen eher ein qualitatives Problem. Es gibt ja den Fleischatlas vom BUND und Heinrich-Böll-Stiftung, der nochmal deutlich macht, dass Thüringen führend ist beim Fleischkonsum. Und wir wissen ja, dass selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ja wirklich sehr unverdächtig ist, was jetzt grüne Position angeht, immer wieder anmahnen, dass viel zu viel Fleisch konsumiert wird. Insofern ernähren sich die Thüringer eher falsch, ne? Also nicht gesundheitsbewusst. Da können wir sehr viel machen, denn da müssen wir uns auch nichts vormachen. Letzten Endes hat es Konsequenzen, die wir alle tragen müssen, also Stichwort Gesundheitswesen. Es gibt auch die ersten Meldungen, dass Kinder jetzt an Diabetes erkranken, an Altersdiabetes. Das sind Dinge, die gab es jetzt in der Vergangenheit überhaupt noch nicht. Also wir steuern da in ein Konsumverhalten hinein, was junge Menschen auch krank macht, und das ist sicher ein Problem. Also wir haben ein qualitatives Problem, aber kein quantitatives.
Das sehe ich genauso. Andererseits sehe ich da auch Hoffnungsschimmer. Also in meinem eigentlichen Leben bin ich ein Bauer, habe einen Hof mit 30 Ziegen, 5 Kühen. Wir verkäsen die Milch direkt, also selber verkaufen es direkt. Und wir nehmen wahr, dass in den letzten Jahren, besonders in den letzten 2-3 Jahren, sich die Kundschaft in unserem Laden sehr, sehr verändert, dass sehr viel mehr Leute kommen, dass auch Leute kommen, die vorher, denen man es nicht unbedingt ansieht, dass sie sich auf den Weg machen in einen Hofladen, und dass da also ein Umdenken in dem Ernährungsbewusstsein stattfindet. Und das sieht man auch an den Verkaufszahlen von zum Beispiel Bioprodukten und so weiter. Also ich sehe das Problem generell genauso, aber ich sehe da einen Hoffnungsschimmer am Horizont.
Das ist ja sehr gut. Mal in die Zukunft geschaut. Ernährungssicherheit ist ja ein Thema des Zieles. Wie ist es da in Thüringen auf lange Sicht gesehen? Ist die gegeben oder haben wir damit Probleme zu rechnen?
Also wir haben definitiv kein Problem damit, die Thüringer Bevölkerung zu ernähren. Wir leben in einer landwirtschaftlich absoluten Gunstregion. Wir haben fruchtbare Böden, wir haben ausreichend Wasser. Also da gibt es mit Sicherheit kein Problem, die regionale Bevölkerung zu ernähren. Und deshalb wird ja auch zum Beispiel jeder 4. Liter Milch, der in Thüringen oder in Deutschland, Thüringen weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber jedenfalls in Deutschland gemolken wird, wird ja auch exportiert, weil es halt sehr leicht möglich ist, Überschüsse zu produzieren. Das hat zum einen mit züchterischem Fortschritt zu tun über die letzten Jahrhunderte. Das hat eben mit der guten Lage zu tun. Das hat aber natürlich auch sehr viel mit dem Einsatz von Agrarchemie zu tun. Und das ist wiederum die Frage, wie das in Zukunft dann weitergeht. Es gibt genügend Statistiken und Studien dazu, dass die Humusschicht im Boden abgebaut wird. Dann ist halt schon die Frage, inwieweit das für die nächsten Generationen ein Problem darstellen könnte. Im Moment ist es noch kein Problem, da sind die Boden noch fruchtbar genug. Aber ich fürchte, wenn wir halt so weitermachen mit der Großflächenintensivlandwirtschaft, mit der Winderosion, die das nach sich zieht, mit der Wassererosion und so weiter, dann könnte es in sehr langer Perspektive schon auch ein Problem geben.
Ich würde gerne ergänzen, weil ich noch eine andere Schwierigkeit sehe für die Zukunft. Und zwar gibt es einen schlechten Trend in der Wirtschaft insgesamt, dass die Produktion dorthin wandert, wo sie ökonomisch und ökologisch effektiv ist, so nennen das jedenfalls die Wissenschaftler. Das heißt also, man sucht sich Produktionsstandorte aus, wo man möglichst wenig Kosten hat, ne, Stichwort Lohnkosten, wo man die wenigsten ökologischen Standards einhalten muss. Und insofern sehe ich da auch Probleme für die Thüringer Landwirtschaft. Wir haben hier hohe Standards, zu Recht. Wir müssen sogar noch nachlegen. Also es gibt im Wasserbereich Probleme, das kriegen wir ja gerade aktuell mit. Also insofern kann es sein, dass Dinge drohen, die in den USA, in Südamerika schon seit vielen zig Jahren ablaufen, dass also die Wirtschaft dorthin wandert, wo sie die geringsten Kosten hat, die geringsten Auflagen. Und das kann bedeuten, dass also hier in Thüringen die Landwirtschaft nicht mehr gebraucht wird, weil die Ernährungswirtschaft oder die Lebensmittel-Einzelhandelsketten die Ware woanders einkaufen, wo sie billiger produziert werden kann. Also wir müssen Leitplanken einziehen und man muss dort auch wirklich dafür sorgen, dass die Bevölkerung eine Wertschätzung mitbringt für die einheimischen Produkte, damit genau das nicht passiert.
Und ich finde in dem Punkt gerade den Ansatz, den das Thüringer Landwirtschaftsministerium ja gerade macht, sehr, sehr gut und sehr, sehr lobenswert, das Thüringer Qualitätszeichen mit mehr Inhalt zu füllen. Also muss man wissen, es gibt ja auf einigen Produkten so das Thüringen-Logo in so kreisförmig angeordnet. Und das war bislang so, dass das Produkt in Thüringen, das Lebensmittel in Thüringen hergestellt werden musste, dass es aber überhaupt keine Rolle spielte, wo die Rohstoffe herkamen. Und jetzt gibt es halt die Initiative zu sagen, okay, 90% der Rohstoffe für dieses Lebensmittel müssen aus Thüringen kommen, ansonsten gibt es dieses Zeichen nicht. Das halte ich für einen sehr, sehr guten Ansatz. Und wenn das dann mit einer guten Marketingkampagne verbunden wird, denke ich, dass das allgemeine Bewusstsein, was sowieso auch in der Gesellschaft mehr zunimmt für regionale Lebensmittel, für den Wert regionaler Lebensmittel, dass es zunehmen kann. Und dass wir dann eben diesen Trend vielleicht sogar auch umkehren können, dass also die Leute eben bewusst zunehmen zu Milch aus Thüringen oder Butter aus Thüringen greifen und eben nicht dann die Milch aus Meckpommern oder sonst wo hernehmen, weil sie halt irgendwie 3 Cent billiger ist.
Sie haben jetzt beide schon häufiger über die Konsummuster oder Konsumverhalten Einzelhandel gesprochen und dass von der Seite sich was ändern muss. Wie sieht es auf der Produktionsseite aus? Wie sieht Ihrer Meinung nach nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und Landwirtschaft in Thüringen aus?
Ja gut, für sich gesehen hat ja Reiko Wöllert schon wichtige Dinge angesprochen, ne? Dass also wir naturverträglich wirtschaften müssen, wir müssen den Boden erhalten. Wir müssen die Tiere so halten, dass sie sich auch wohlfühlen oder zumindest nicht gequält werden. Das wäre ja auch schon mal was. Also insofern gibt es ganz viel zu tun. Aber Herr Wöllert hat ja zu Recht darauf hingewiesen, dass wir auch eine globale Sichtweise an den Tag legen müssen. Wir sind auch beteiligt, sicher nicht so sehr stark, weil wir geringe Viehbestände haben. Aber auf jeden Fall beteiligen wir uns auch an den Überschüssen, die produziert werden, die dann im globalen Maßstab die Dinge anrichten, über die Herr Wöllert schon gesprochen hat. Also wir haben da jetzt nicht nur die Dimension Thüringen im Auge zu haben, sondern müssen schauen, was mit den Dingen, die hier zu viel produziert werden, dann weltweit geschieht.
robot. Sad, sad a robot. Sad, sad a robot all alone. You're a sad, sad a robot. You're a sad, sad a robot. You're a sad, sad a robot. You're so alone, alone, alone.
Wir sprechen mit Dr. Frank Augsten und Reiko Wöllert über nachhaltige Nahrungsmittelproduktion und Landwirtschaft.
Also aus unserer Sicht ist es nachhaltige Lebensmittelproduktion weltweit gesehen nur über eine bäuerliche Landwirtschaft möglich. Wenn man sich anguckt, was die agrarindustrielle Landwirtschaft, ich rede jetzt nicht von unseren Thüringer Gunstregionen, da ist es alles noch sehr abgemildert, aber wenn man das sich in klimatisch problematischeren Zonen anschaut, dann führt diese agrarindustrielle Landwirtschaft mit diesen Riesenflächen und dem massiven Herbizid- und überhaupt Chemieeinsatz dazu, dass Flächen in Größenordnung veröden, versteppen, austrocknen und einfach für die landwirtschaftliche Erzeugung nicht mehr zur Verfügung stehen. Also das ist ein riesengroßes Problem. Es hieß ja eben immer lange Zeit die grüne Revolution mit Hightech, mit Agrarchemie, mit großen Maschinen und so weiter, würde die Weltbevölkerung ernähren können. Das halte ich für einen totalen Trugschluss. Das heißt, ich denke, wir müssen denken, zurückkehren zu einer Landwirtschaft, die zunächst erstmal sich selber erhält und die Böden erhält und erst im Nachgang Überschüsse produziert, die dann vermarktet werden können. Und dieses Umdenken, je später das einsetzt, umso schwerer wiegender sind die Schäden, die bis dahin gekommen sind. Und das könnte dann schon zu einem Problem werden.
Also ich muss hier mal einen kleinen Einspruch erheben. Also bin da mit Reiko Wöllert ganz oft auf diversen Veranstaltungen und wir liegen auch manchmal quer. Aber in dem Bereich sind wir sicher ganz oft einer Meinung. Aber in dem einen Punkt muss ich mal wieder widersprechen. Es wird immer so der Eindruck erweckt, bäuerliche Landwirtschaft, das sind die Kleinbetriebe, die man dann auf der Milchpackung auch oft sieht, dass die dann tierfreundlicher und umweltschonender arbeiten, das ist eben nicht so. Also wir reden jetzt mal nicht über die ganz großen industriellen Betriebe, die wir leider mittlerweile auch in Deutschland bekommen und die wirklich sehr viel Schaden anrichten. Aber das, was wir in Thüringen betrieben haben, und da nehme ich mal ganz viele mittlere und große Betriebe auch in ganz Deutschland mit rein, die unterscheiden sich in den Standards eben nicht von den kleinen Betrieben. Die Maiswüsten, die haben wir in Norddeutschland und Süddeutschland, wo es die vielen kleinen Betriebe gibt. Wenn dann 1000 kleine Betriebe alle Mais anbauen, dann haben wir eben den wesentlich höheren Maisanbau im Verhältnis als in Thüringen, wo wir das Problem nicht haben. Die Tiere werden in den kleinen Ställen mit Sicherheit nicht besser gehalten als in den großen Ställen, bei Rindern auf jeden Fall nicht. Also insofern, und die setzen im Übrigen genauso viel Pflanzenschutzmittel ein wie die Großen, da gibt es keinen Unterschied. Da gibt es also einen Pflanzenschutzmitteleinsatz auf dem Hektar, der den Anwendungsvorschriften entspricht und der dann genauso ist. Also insofern müssen wir schon ein bisschen aufpassen, weil ich das Wort vorhin zurück gehört habe, ne? Also unser Ansinnen im Ministerium ist auch, die Struktur zu erhalten. Wir wollen keine noch größeren Betriebe, weil da gibt es die Probleme, die Herr Wöllert beschrieben hat. Wir wollen die Struktur erhalten. Das heißt, wir müssen auch mit den großen Betrieben so arbeiten, und das tun sie auch, dass sie umweltfreundlich und tiergerecht arbeiten. Und das ist unser Ansinnen.
Ich glaube, der Trugschluss dabei ist, dass ich nicht von kleinen Betrieben, sondern von bäuerlichen Betrieben geredet habe. Und ich denke, bäuerliches Denken ist nicht unbedingt an die Betriebsgröße gebunden. Also natürlich ist völlig richtig, wenn man auf den 50 Hektar, die man zur Verfügung hat, mit allem Chemieeinsatz Mais anbaut für die nächste Biogasanlage, dann hat das mit bäuerlich nichts zu tun, ob der Betrieb groß oder klein ist, völlig klar. Ich denke, bäuerliches Wirtschaften hat eben mit dem Gedanken zu tun, nachhaltig zu wirtschaften, die Ressourcen zu erhalten und sogar zu verbessern. Und das kann in kleinen Strukturen vielleicht ein bisschen besser stattfinden als in großen. Es kann aber auch in großen Strukturen stattfinden. Ich habe eben bewusst nicht den Unterschied zwischen klein und groß aufgemacht, sondern zwischen bäuerlich und agrarindustriell. Und agrarindustriell ist für mich dadurch gekennzeichnet, dass halt der Blick vor allen Dingen auf die kurzfristigen Profite gelegt wird und dass es ziemlich egal ist, was die nächsten Generationen an Boden und überhaupt vorfinden. Also das müsste man da sauber unterscheiden.
Also einigen wir uns darauf, dass also auch Agrargenossenschaften bäuerlich arbeiten können.
Ja, prinzipiell ja.
Gut.
Vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, auf welchem Stand ist denn Thüringen dann auf dem Weg zu einer nachhaltigen Landwirtschaft? Was muss denn vielleicht noch getan werden oder was wird gerade getan? Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen.
Ich denke, dass wir in Thüringen ziemlich weit von einer wirklich nachhaltigen Landwirtschaft leider entfernt sind. Also neulich, nach der Sommer war sehr trocken und dann hat es angefangen zu regnen. Das war eigentlich ein Regen, wie er sich jeder Bauer, jeder Landwirt wünscht, fein und ja, sanft und so. Und trotzdem hat es auf vielen Flächen zu enormen Erosionserscheinungen geführt, was halt darin liegt, dass die Flächen einfach sehr, sehr, sehr groß sind, dass das Bodenleben extrem geschwächt ist, dass kein Zusammenhalt mehr in der Ackerkrume da ist. Da muss also, denke ich, ein großes Umdenken einsetzen in der Art, wie wir mit unserem Boden umgehen. Ich hatte die Bodenerosion vorhin auch schon mal kurz angedeutet. Wenn wir auf dem Weg so weitermachen, wie es halt die letzten, sagen wir mal, 50, 60, 70 Jahre war, seit der Kollektivierung oder seit dem Einsatz von Agrarchemie, dann können wir nicht von einer nachhaltigen Landwirtschaft reden. Im Tierbereich ist genauso. Wir haben immer noch die Leistungsziele, die immer für die Züchtung angesetzt werden, also sprich das Leitbild, wie soll eine Kuh der Zukunft aussehen, zum Beispiel eine Milchkuh, da ist immer noch an erster Stelle, auch wenn es offiziell nicht mehr so gesagt wird, aber die Milchleistung steht immer noch an erster Stelle. Solche Fragen wie Klauengesundheit, Tiergesundheit, Lebensdauer sind immer noch nachrangig. Und dann haben wir halt die Situation, dadurch, dass halt wir Hochleistungskühe in den Ställen haben, die auf einer normalen Weide nicht mehr leistungsgerecht gefüttert werden können. Die würden zwar jetzt nicht verhungern, aber die würden vom Stoffwechsel her ein totales Defizit rutschen. Und das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun, denn das System funktioniert immer noch im Wesentlichen dadurch, dass wir massiv Soja als Eiweißträger aus den ehemaligen Regenwäldern Lateinamerikas importieren und das Futter eben nicht hier lokal oder regional erzeugen. Und das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Also ich denke, dass da noch sehr viele Baustellen offen sind, aber ich bin da hoffnungsfroh.
Und welche Baustellen wären das?
Also ich muss jetzt, da kann ich ja gleich darauf antworten, also ich will die Bauern auch mal ein bisschen Schutz nehmen. Ne? Also wenn ich dann einen bäuerlichen Betrieb habe und dann vor die Entscheidung gestellt werde, den weiterführen zu können und Produkte verkaufen zu können, oder aber umweltgerechter und tiergerechter Art zu arbeiten, mit der Konsequenz, wenn ich dann nicht gerade Bio mache, dass ich dann meinen Betrieb aufgeben muss, dann stellt sich die Frage. Und ich sag mal so, wir haben ein Konsumverhalten, wir haben es am Anfang besprochen, was eben die Bauern dazu treibt, Dinge zu machen, die sie als bäuerliche Vertreter ihrer Betriebe mit Sicherheit nicht machen möchten. Also mein Beispiel ist dann immer, mich ärgert auch, dass dann Leute auf Arbeit gehen in einer Agrargenossenschaft, GmbH, und die Tiere dort nicht so gut betreuen, wie die sie zu Hause haben. Also insofern müssen wir dann insgesamt ein ganz anderes Konsumverhalten an den Tag legen, um den Bauern auch die Chance zu geben, so zu wirtschaften. Ich will da die Bauern jetzt nicht komplett aus der Pflicht nehmen, aber Fakt ist eins, ohne ein Umdenken beim Konsumverhalten können wir den Bauern nicht zumuten, dass sie ein Niveau anstreben, was wir jetzt theoretisch diskutieren, was aber dazu führt, dass die Lebensmitteleinzelhandelsketten die Produkte in Zukunft außerhalb kaufen, weil es keine Tierhaltung mehr in Thüringen gibt und weil natürlich in Osteuropa mit ganz anderen Standards gearbeitet wird, auf dem Feld, mit der Technik, mit Pflanzenschutzmitteln, in der Tierproduktion, sodass im Endeffekt hier keine Landwirtschaft mehr stattfinden kann. Also mein Petitum, ich komme auch aus dem Umweltbereich und kann vieles von dem, was Reiko Wöllert sagt, hier unterstreichen. Aber wir müssen es so gestalten, dass die Bauern die Zeit haben, sich auch umzustellen, dass wir sie mitnehmen. Sonst ist die landwirtschaftliche Produktion in Thüringen weg.
Genau, und Konsumentenverhalten sehe ich da, dass sich da schon ein bisschen was ändert. Das könnte noch mehr Dynamik haben und da ist sicherlich dann auch die Politik gefordert, diese Sachen zu flankieren. Da passiert ja auch schon einiges. Es gibt den Ökoaktionsplan des Landes Thüringen, wo viele gute Sachen drinstehen. Thüringer Qualitätszeichen hatte ich ja schon angesprochen. Da könnte sicherlich noch mehr passieren. Wo auch noch mehr passieren könnte, wäre in der ganzen Förderpolitik, weil am Ende das Geld, Tierwohl, erhöhtes Tierwohl kostet einfach mehr Geld, logisch. Wir haben ja diese Stelle, die Art der Tierhaltung, die wir jetzt haben, weil sie halt einfach kostengünstiger ist. Und wenn die sich ändern soll und ändern muss, dann muss da irgendwo auch Geld für herkommen. Die Bauern können es nicht aus der eigenen Tasche nehmen, die machen ja eh schon massiv Defizite, also da kann es nicht herkommen. Gibt also zwei Quellen, einmal über den Staat, über Fördermittel, einmal über das Konsumentenverhalten. Und ich denke, gerade bei den Fördermitteln, da ist auch noch einiges an Sachen möglich, das Geld halt, was vorhanden ist, so zu verteilen, dass halt umweltgerechte, nachhaltige Produktionsverfahren bei den Tieren und auch im Pflanzenbereich bezuschusst werden.
Ja, ich habe mich nochmal gemeldet, weil ich, glaube ich, aus Sicht des Ministeriums nochmal ansprechen möchte. Wir haben ja die Trennung zwischen Umwelt und Landwirtschaft im neuen Ministeriumszuschnitt. Über 20 Jahre lang war ja Landwirtschaft und Umwelt in einem Haus und mit der Konsequenz, dass ein Landwirtschaftsminister natürlich dann auf Umweltbelange relativ wenig Rücksicht genommen hat. Man muss sich ganz oft entscheiden zwischen Umwelt und Landwirtschaft. Das ist leider so und dann ist die Umwelt doch relativ häufig hinuntergefallen mit den Konsequenzen, die Reiko auch beschrieben hat. Jetzt haben wir zwei Ministerien und ich bin ja auch beauftragt von der Ministerin, unter anderem sehr viele fachliche Dinge mit dem Umweltministerium zu diskutieren. Und da merken wir schon einen neuen Geist, dass also, sag mal, die Umweltschützer, die Naturschützer ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben inzwischen, dadurch, dass sie ein eigenes Ministerium haben. Und so manches, was früher dann der Landwirtschaftsminister durchgewunken hätte, das geht heute nicht mehr. Also wir müssen alles sehr intensiv mit dem Umweltministerium diskutieren. Das ist gut so, weil wir dann einen Kompromiss finden. Aber ich glaube, dass, um auf die Frage zurückzukommen, dass wir da einen deutlichen Schritt nach vorne machen werden in dieser Legislaturperiode, weil der Umweltbereich gleichberechtigt neben dem Landwirtschaftsbereich steht.
Sie haben mehrfach das Konsumverhalten angesprochen und dass es einer der Hebel ist, um Landwirtschaft auch nachhaltiger zu gestalten. Was meinen Sie, wie kann man das beeinflussen?
Ja, morgen gibt es eine große Tagung in Jena. Deutsche Gesellschaft für Ernährung macht ja Jahrestagung. Da geht es wieder um eine gesunde Ernährung der Bevölkerung, auch von Kindern und Jugendlichen vor allen Dingen. Das wäre ja schon mal ein Anfang, wenn diejenigen, die sich da gut auskennen, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wenn man das endlich mal ernst nehmen würde. Und da kann man dann mit Förderpolitik etwas machen, da hat Herr Wöllert recht. Aber was überhaupt nicht geht, wenn die Verbände, die in Schulen unterwegs sind oder in Kindergärten und dort auch Untersuchungen machen, wie denn Kinder und Jugendliche zu Hause ernährt werden, ich sage es ganz bewusst im Passiv, dann kriegt man wirklich das kalte Grauen. Wenn dann Kinder in der dritten Klasse noch nie einen Apfel oder eine Möhre gegessen haben, wenn dann Familien schildern, dass sie doch mit wenig Geld die Kinder mit Wurst und Fleisch schneller satt kriegen als mit Obst und Gemüse, dann stimmt irgendetwas nicht. Also wir machen da selber sehr viel falsch, sicher auch in der Preispolitik. Man muss also viel mehr Obst- und Gemüsebau fordern, weil da kommt das meiste außerhalb von Thüringen, weil wir dann hier nicht gut aufgestellt sind. Fleischproduktion läuft hervorragend hier in Thüringen, das merkt man dann auch an den Preisen. Also insofern muss die Politik was machen, aber wir brauchen ganz viel Aufklärung, vor allen Dingen, wenn die Kinder zu Hause schon nicht die Chance haben, gesund ernährt zu werden, dann muss man in den Kindergärten und Schulen viel mehr machen. Gibt es das neue EU-Schulprogramm, die Kombination von Obst, Gemüse, Milch und Honig wird nächstes Jahr anlaufen und wir hoffen, dass wir da ganz viel machen können in Thüringen, um den Kindern diese Chance zu geben, die eben die Möglichkeit zu Hause nicht haben.
Ich denke, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, inwieweit es jetzt auf ministerieller Ebene möglich ist, weiß ich nicht, aber darüber nachzudenken, dass insgesamt die Verpflegung in den Schulen wieder besser aufgestellt wird. Zum Beispiel Schulen, die halt selber kochen oder Betriebe, die halt für mehrere Schulen kochen, wenn die halt regionale Lebensmittel verwenden oder Bio-Lebensmittel verwenden, die aus Thüringen kommen, dass die da irgendwelche Art von Zuschüssen bekommen. Flankiert mit Aufklärungsmaßnahmen bei den Eltern und so. Also ich denke, dass über die Kinder und Jugendlichen da ganz viel möglich ist.
Vielen Dank erstmal. Dann sind wir also hier wieder bei dem Thema Ernährung gelandet und haben darüber gesprochen, wie die in Thüringen gesichert werden kann und was dafür notwendig ist. Wir bedanken uns bei Dr. Frank Augsten vom Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Wir bedanken uns auch bei Reiko Wöllert, dem Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft in Mitteldeutschland. Vielen Dank.
Gerne. Vielen Dank.
Scenes.
Das war schon wieder die Sendung Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Heute war das Thema Ziel 2 der globalen nachhaltigen Entwicklungsziele, Zero Hunger, den Hunger beenden.
Das nächste Mal werden wir die Klimaverhandlungen in Marrakesch in den Blick nehmen.
Genau, und bis dahin verabschieden sich Uwe
und Hermine.
Macht's gut.
Ciao.
As the